Ja, vielen Dank, Andreas. Das ist, glaube ich, der beste Platz für eine Predigt hier vorne und das nicht von den Stühlen aus zu machen. Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich heute Morgen hier. Letzten Sonntag habe ich den Gottesdienst mit meiner Frau zusammen aus dem Wohnzimmersessel verfolgt mit erhöhter Temperatur, weil uns eine Grippe erwischt hatte. Und ich muss sagen, meine Erfahrung war und ist, es ist nicht das Gleiche, ob man den Gottesdienst von zu Hause aus sieht oder ob man ihn live miterlebt. Von daher bin ich froh und dankbar, dass das heute Morgen wieder so sein kann. Aber ich grüße auch alle, die von zu Hause aus den Gottesdienst heute Morgen besuchen und mit dabei sind. Hoffentlich gesund. Und diejenigen, die nicht gesund sind, denen wünsche ich von Herzen gute Besserung, dass das wieder wird, wenn ihr auch eine Grippe erwischt habt. Es dauert ein paar Tage und dann kommt das wieder ins Gleichgewicht. Ja, ich möchte den Reformationstag heute benutzen, um das in Erinnerung oder ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was wir da eigentlich feiern und wo wir aus tiefem Herzen dankbar sein können, wo wir auch mit großem Respekt daran denken sollten, was damals geschehen ist. Niemand weiß, wie sich die deutsche Geschichte entwickelt hätte ohne die Reformation, die maßgeblich mit dem Namen Martin Luther auch verbunden ist. Niemand weiß, welcher Einfluss da geschehen ist. Auf den Glauben in allererster Linie, aber auch auf Lehre, auf Bildung, auf Erziehung, das sind ganz viele Elemente, die letztendlich damit auch zusammenhängen. Auch der Zugang, der öffentliche Zugang für den ganz normalen Menschen, das ist ein Vermächtnis oder das ist eine Sache, die Martin Luther ganz entscheidend angestoßen hat. Das sind auch noch andere Dinge mit hineingeflossen, dass das möglich war zu dieser damaligen Zeit, der Buchdruck. Aber Martin Luther hat da seinen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen durch die Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Und ich bin tief überzeugt, dass uns das als Land, als Volk, als deutsches Volk zu einem großen Segen geworden ist, was damals durch Martin Luther angestoßen worden ist. Das Ziel der Predigt heute Morgen geht über den Gedenktag heute hinaus. Es geht darum, dass das Ganze um die Reformation herum ein bisschen besser zu verstehen. Was war da eigentlich los? Was ist da passiert damals? Welche Zusammenhänge bestehen? War das ein einmaliges historisches Ereignis oder braucht es eigentlich ständig wiederkehrende Reformation in unserem Land, vielleicht auch persönlich? Andreas hat schon gesagt, Reformation kommt aus dem lateinischen Reformato und bedeutet Wiederherstellung. Etwas, was verloren gegangen ist, wiederherzustellen, bedeutet Erneuerung. Etwas, was irgendwo erstarrt ist in sich, das wieder zu erneuern. Andreas hat schon gesagt, was da auf der einen Seite passiert ist, dass Vermischung stattgefunden hat, die weltliche Macht und die geistliche Macht sozusagen, die haben sich vermischt. Das war die eine Ebene. Und die andere Ebene war, dass die Kirche damals den Menschen Angst gemacht hat. Die Kirche hat den Menschen Angst gemacht um ihr Seelenheil, um sie dadurch an sich, also an die Kirche zu binden. Heil und Vergebung war viel stärker an die Kirche gebunden als an Gott selber. Das war die Situation und das hat bei den Menschen Angst ausgelöst. Die Gottesdienste fanden in lateinischer Sprache statt, in aller Regel. Man kannte die Worte, die da gesagt worden sind, aber man hat sie nicht verstanden, nicht gewusst, was sie tatsächlich bedeuten. Insgesamt kann man diese Zeit nicht als Sternstunde der Christenheit bezeichnen. Es war eher eine dunkle, eine angstvolle Zeit, in der ein Stück weit auch auf anderer Ebene vielleicht wie heute Macht missbraucht worden ist. Aber, und jetzt kommt ein Aber, und das gibt's auch so oft in der Bibel, und dann wechselt das Thema. Aber, und deshalb sollten wir auch in schwierigen Zeiten, in die damals gewesen sind und die, in der wir ein Stück weit auch heute sind, sollten wir nicht den Mut verlieren. Wir sollten nicht den Mut verlieren. Weil, wie damals auch, Gott hat schon längere Zeit vorher im Hintergrund gehandelt, und er hat sich dem Theologen Martin Luther, der damals schon ausgebildeter Theologe gewesen ist, offenbart. Und er hat ihn im Römerbrief die befreiende Gnade Gottes erleben lassen. Vielleicht können wir diesen Vers einmal projizieren, der so entscheidend gewesen ist für Martin Luther. Wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne auch aufschlagen. Römer Kapitel 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17. Genau, jetzt haben wir es. Ich habe die neue evangelistische Übersetzung benutzt, obwohl heute vielleicht eigentlich eher die Luther-Übersetzung dran gewesen wäre an diesem Tag, aber einfach aus Verständlichkeitsgründen auch. Da heißt es, denn im Evangelium, in der guten, frohen Botschaft, zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das war für Luther eine bahnbrechende neue Erkenntnis. Gerechtigkeit, und nach der hat er gesucht, wirklich aus tiefem Herzen. Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben und führt zum Glauben. Wie lange hatte er auf Selbstgerechtigkeit gesetzt? Er hatte sich gequält. Kann man sich gar nicht vorstellen, was da in seiner Zeit als Mönch alles stattgefunden hat. Und jetzt hatte er es gefunden. Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus. Weit weg von dem, was er eigentlich verdient hatte, und auch weit weg von dem, was wir heute in unserer Zeit verdient haben. Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus. Glauben im Sinn von sich von ganzem Herzen darauf verlassen. Also nicht nur so ein bisschen, naja, ich glaube das halt, wie man andere Dinge, die in der Zeitung stehen, auch glaubt oder eben nicht. Nein, Glauben im Sinn von sich von ganzem Herzen darauf verlassen. Diese biblische Grundwahrheit, die Luther damals entdeckt hat, die hat ihn Zeit seines Lebens geprägt, und er hat das auch sehr gut verstanden, manche Dinge wirklich so in eine Form zu gießen, die man sich auch gut merken kann. Seine vier Allein, allein die Gnade, allein Jesus, allein die Schrift und allein der Glaube. Die gelten heute noch. Das sind Pfeiler von evangelischem Verständnis und von evangelischem Glauben. In diese Zeit von Luther, wo die verängstigten Menschen die Gnade aus Glauben verkündigt wird. Nachdem Luther das erkannt hat, hat er es natürlich bekannt gemacht, diese neue bahnbrechende und so befreiende Erkenntnis. In diese Zeit, wo Luther die Gnade verkündigt, aus der man gerecht werden darf durch den Glauben, da taucht Johann Tetzel auf, und das hat Andreas auch schon angedeutet. Und dieser Johann Tetzel, der hat Ablassbriefe verkauft. Vergebung von Schuld gegen Geld. Kann jetzt aus Zeitgründen nicht auf all die Gründe eingehen, warum man das so gemacht hat. Andreas hat es angedeutet, man brauchte Geld für verschiedene Sachen. Aber das war das krasse Gegenteil von dem, was Luther erkannt hatte. Gerechtigkeit, die kommt durch den Glauben, und die Vergebung kommt von Gott und nicht durch irgendein Schriftstück und nicht durch die Kirche. Das krasse Gegenteil von dem, was Luther in seinen intensiven Studien damals erkannt hatte. Und es bleibt natürlich nicht aus. Martin Luther kritisiert diesen Ablasshandel natürlich scharf, weil, so sagt er, die Glaubenden sich dadurch ihres Heils zu Unrecht sicher wähnten. Zu Unrecht. Es komme auf die innere Reue des Christen an, damit Gott ihm die Sünden vergebe, nicht die Kirche. Es bedürfe nicht der sakramentalen Vermittlung, schon gar nicht durch den Verkauf von Ablässen. Und in diesem Spannungsfeld, da schreibt Luther diese bekannten 95 Thesen gegen den Ablass. Und er übersandte sie am 31. Oktober, deshalb heute der Reformationstag, 1517, also vor genau 504 Jahren, hat er diese 95 Thesen verfasst und an den Erzbischof von Mainz damals übersandt. Und damit beginnt diese geistliche Auseinandersetzung. Luther soll das, was er geschrieben hat, widerrufen, aber er bleibt standhaft, weil er sich an das Wort Gottes gebunden weiß. Und weil er an das Wort Gottes gebunden ist. Und er will nicht widerrufen, sondern er will wiederherstellen. Nicht widerrufen, sondern wiederherstellen. Reformation. Wieder zurück zu dem, was eigentlich gilt. Gottes Wort hatte Luther so nachhaltig getroffen und sicher gemacht, dass er dem Bischof und den Bischöfen, die damals zusammengekommen waren, und auch dem Kaiser widerstanden hat. Ich kann nicht anders, hat er gesagt. Ich kann nicht anders, es geht nicht. Meine tiefe innere Überzeugung, die durch das Wort Gottes gekommen ist, die lässt mich nicht anders handeln. Diese verhängnisvolle Vermischung von Glaube an Gott und Bindung an andere Dinge, die ist nicht neu. Es passiert und passierte in der Geschichte immer wieder. Und im Alten Testament, in 2. Chronik, Kapitel 34, wer eine Bibel dabei hat, der darf das gerne jetzt einmal aufschlagen. Im 2. Chronik, Kapitel 34, da wird uns eine ungewöhnliche Geschichte beschrieben. Die Geschichte von Josia oder Joschia, je nachdem, nach Übersetzung, wie man das auch ausspricht. Und ich lese einmal einen Teil von diesem Kapitel und lasst uns dabei darauf achten, wo es Parallelen zwischen der Zeit von Luther damals und der Geschichte von Joschia gibt. Ich lese zunächst einmal die ersten 5 Verse 2. Chronik, Kapitel 34. Genau, wir können es auch an der Leinwand jetzt sehen. Joschia war bei Herrschaftsantritt 8 Jahre alt. Ungewöhnliche Geschichte. Und regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was Jahwe gefiel und folgte damit dem Vorbild seines Vorfahren David. Er ließ sich durch nichts davon abbringen. In seinem 8. Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, fing er an, den Gott seines Vorvaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Opferhöhen, den Aschera-Pfählen, den geschnitzten und gegossenen Götzenbildern zu reinigen. Vor seinen Augen riss man die Altäre des Baal nieder. Er ließ die darauf angebrachten Räuchersäulen zerschlagen, die Aschera-Pfähle zerstören, die Schnitz- und Gussbilder zermalmen und den Staub auf die Gräber derer streuen, die ihnen geopfert hatten. Die Gebeine der Götzenpriester ließ er auf ihren eigenen Altären verbrennen. So reinigte er Juda und Jerusalem vom Götzenkult. Und dann weiter im Vers 8 und 9, in seinem 18. Regierungsjahr, noch während er das Land und den Tempel reinigte, beauftragte er den Stadtschreiber Schaphan ben Azalia, den Stadtobersten Maseia und Joach ben Joahas, den Sprecher des Königs, das Haus Jahwes, seines Gottes, auszubessern. Sie kamen zum hohen Priester Hilkia und übergaben ihm das Geld, das ins Gotteshaus gebracht worden war. Die Leviten hatten es von den Leuten aus Manasse, Ephraim und dem ganzen Rest Israels sowie von Juda, Benjamin und den Einwohnern Jerusalems eingesammelt. Und dann weiter im Vers 14. Als sie das Geld holten, das im Hause Jahwes eingegangen war, fand der Priester Hilkia die Schriftrolle mit dem Gesetz, das Jahwe durch Mose gegeben hatte. Da sagte Hilkia zu Schaphan, dem Stadtschreiber: Ich habe die Schriftrolle mit dem Gesetz im Hause Jahwes gefunden, und gab sie ihm. Schaphan brachte sie dem König und meldete: Deine Leute tun alles, was ihnen aufgetragen ist. Sie haben das Geld, das ich im Haus Jahwe vorfand, gezählt und es den Verantwortlichen und Bauleuten ausgehändigt. Dann sagte er dem König noch, dass der Priester Hilkia ihm eine Buchrolle übergeben hatte, und las ihm daraus vor. Als der König hörte, was in dem Gesetz stand, riss er sein Obergewand ein. Und dann noch die Verse 30 bis 32. Mit allen Männern von Juda, den Einwohnern von Jerusalem, den Priestern und Leviten und allem Volk, vom Vornehmsten bis zum Einfachsten, ging er zum Haus Jahwes hinauf, also der König. Er ließ ihnen das ganze Bundesbuch vorlesen, das im Hause Jahwes gefunden worden war. Dann trat der König auf sein Podest und schloss den Bund vor Jahwe, dass man ihm nachfolgen wolle, seine Gebote, Mahnungen und Ordnungen mit ganzem Herzen und ganzer Kraft befolgen und alles genau tun wolle, was in dem Buch geschrieben steht. Er ließ alle Anwesenden aus Jerusalem und dem Gebiet von Benjamin dem Bund beitreten. Die Einwohner Jerusalems hielten sich auch an den Bund Gottes, des Vaters, des Gottes ihrer Vorfahren. Soweit dieser interessante, außergewöhnliche Text aus dem zweiten Chronikbuch, Kapitel 34. Ja, die handelnden Personen, die sind anders, sind andere. Die Umstände waren auch anders. Aber ihr habt es gemerkt, die Mechanismen, die ähneln sich ein Stück weit, was da damals im Alten Testament geschehen ist und auch zur Zeit von Luther. Die erste Parallele, ich habe versucht, ein paar Parallelen da herauszuarbeiten. Die erste Parallele: als der Josia König wird, hat das Land bereits, man muss sich das einmal vorstellen, 57 Jahre von intensivem Götzendienst hinter sich. Ist jemand heute Morgen hier, der 57 ist? Andreas. So alt wie der Andreas ist, so lang war da schon intensiver Götzendienst in Israel geschehen. Im Kapitel vorher, Vers 22, heißt es: Sein Vater, also der Vater von Josia, Amon, tat, was dem Herrn missfiel, und opferte allen Götzen, die sein Vater Manasse gemacht hatte. Das Volk Israel damals war in die Falle der Vermischung getappt. Die Falle der Vermischung mit Götzen, angeführt durch die Könige. 57 Jahre lang haben sie Götzendienst gefördert und auch praktiziert. Zur Zeit von Luther war es die Vermischung mit der weltlichen Obrigkeit, damals war es die Vermischung mit den Götzen. Wo ist heute die Vermischung? Ich würde sagen, heute bestimmt teilweise die moderne kritische Theologie menschliches Wissen mit den Grundlagen und mit den Aussagen der Bibel. Und da wird dann gesagt, das eine, was da in der Bibel steht, das war Wunschdenken der Jünger damals. Was sich dem Verstand nicht erschließt, das wird in Zweifel gezogen oder es wird uminterpretiert. Und dann heißt es, ein Toter kann nur tot bleiben und ein Toter bleibt nur tot. Auferstehung, das ist das Wunschbild, das sich die Jünger damals eben gewünscht hat, und das ist so in die biblische Literatur eingeflossen. Neben anderem ist es jetzt die Vermischung zwischen menschlichem Intellekt und dem, was uns Gottes Wort sagt. Ihr Lieben, wir müssen es zur Kenntnis nehmen, wir Menschen sind verführbar. Wir Menschen sind verführbar durch alle Zeiten hindurch ist das immer und immer wieder passiert. In der Kirche im umfassenden Sinn, aber auch persönlich, bis hinein auch in Freikirchen in unserer heutigen Zeit. Manche Menschen verlassen deshalb ihre Kirchen, weil für sie die roten Linien überschritten sind. In theologischen Fragen, wenn es um Auferstehung, wenn es um Sühnung durch Jesus, durch sein Blut geht, in ethischen Fragen, die ich jetzt einfach aus Zeitgründen auch nicht alle eingehen kann, wenn es um Angleichung, um Vermischung letztendlich geht. Und wir müssen auch sehen, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Einmal, wenn alles immer liberaler wird und alles gilt, und auf der anderen Seite auch, wenn es immer enger wird und man letztendlich in sektiererischer Weise sich dann abkapselt. Das ist auch nicht mehr gut und das ist auch nicht mehr im guten Sinn evangelisch von der guten Botschaft her, weil dann die Gnade meistens untergeht. Von daher ist dieser erste Teil, diese erste Parallele eher so ein bisschen düster, aber sie ist real. Aber jetzt, darf ich euch sagen, jetzt wird es hoffnungsvoller in der zweiten Parallele, die ich da entdeckt habe. Die Verse 1 bis 5, die ich schon vorgelesen habe, die beschreiben die Wende durch ein Kind. Ein Achtjähriger wird König, weil er halt in der Thronfolge damals dran war. Wir gehen jetzt ganz schnell auf Weihnachten zu. Auch da ist ein Kind, das die Wende bringt. Josia ist König mit 8, halbweise. Sein Vater wurde umgebracht. Und da ist jetzt dieses Kind. Und da braucht es gute Erzieher, wenn aus so einem Kind etwas werden soll. Die Bibel lässt es offen, ob es seine Mutter war, die ihn in guter Weise geprägt hat, ob es Priester gewesen sind oder beide zusammen. Jedenfalls mit 16 sucht er die Nähe Gottes. Und mit 20 fängt er an, die Götzenbilder und die Götzenstatuen im ganzen Land abzureißen. Wir haben es gelesen, mit welcher Intensität, dass er das gemacht hat. Vor seinen eigenen Augen sind diese Dinge abgerissen worden. Und er hat dafür gesorgt, dass die pulverisiert worden sind. Was für eine Wende durch einen jungen Mann, 20-jährig. Was kann passieren, wenn Gott in die Speichen von einzelnen Menschen hineingreift? So wie hier beim Josia. Vermutlich gab es Widerstand. Kann mich gar nicht anders vorstellen. Haben nicht alle einfach zugeschaut. Aber er zieht das durch und er reinigt das Land. Ein Stück weit Reformation. Wieder zurück zu dem Ursprünglichen. Noch während es im Land von Götzen und Götzendienst wimmelt, ist Gott bereits im Hintergrund am Wirken und formt sich hier in dieser Geschichte durch diesen Josia oder Josia eine Person, die reformiert, der ein Reformator damals schon gewesen ist. Es gibt einige Parallelen, fast identisch, die mit Martin Luther da zusammenpassen. Also, wenn wir denken, alles geht den Bach runter, Gott ist am Wirken im Hintergrund. Bei Josia können wir das sehen, wie er im Hintergrund gewirkt hat, befähigt hat, jemand gebraucht hat. Bei Luther und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann sehen wir das in vielen, vielen anderen Beispielen auch. Auch heute, mitten in aller Gottlosigkeit, in aller Gleichgültigkeit, die uns begegnet, da ist Gott am Wirken und es gibt geistliche Aufbrüche. Junge Gemeinden entstehen, die ihre Generation erreichen, in unserem Land, weit darüber hinaus, auch in Europa, in der ganzen Welt. Es gibt viel Niedergang, aber es gibt auch manche ermutigende Aufbrüche. Wenn wir so auch ein bisschen nur in unsere Gemeinde hineinschauen, dann gibt es das auch immer wieder. Benny zum Beispiel, der hat sich rufen lassen, ist jetzt das zweite Jahr auf dem Schiff, versucht Gott zu dienen mit seinen etwas über 20 Jahren wahrscheinlich auf dem OM-Schiff. Das, was Rebecca letzten Sonntag erzählt hat, ja, Aufbrüche, wenn sich Menschen gebrauchen lassen und auf gute Art und Weise das Evangelium, Hoffnung in das Leben von Menschen kommt. Klaus und Esther können in einem geschlossenen Land manches tun, was man sich gar nicht richtig vorstellen kann, dass das gehen kann. Gott ist im Hintergrund am Wirken, wenn auf der einen Seite alles so schwierig und unmöglich erscheint. Gott formt schon im Hintergrund die Männer und Frauen für die Erneuerung, für die Wiederherstellung. Und wie auch immer die Umstände sind, Gott hat die Kontrolle darüber. Das gilt für das Große, aber das gilt auch für das Kleine. Vielleicht ist der ein oder andere gerade in einer persönlichen, schwierigen Situation und denkt, alles ist so schwierig, ich schaffe das gar nicht mehr. Ihr Lieben, Gott, auch wenn wir es noch nicht sehen, ist im Hintergrund am Wirken. Er bringt die Dinge zusammen. Und am Ende wird Jesus derjenige sein, vor dem alle niederfallen und ihre Knie beugen werden. Gott ist im Hintergrund am Wirken. Nicht immer so, wie wir das vielleicht gerne hätten, von den zeitlichen Abläufen und auch sonst, aber er ist am Wirken. Am Ende triumphiert Jesus die Weltgeschichte. Lasst uns nicht kleingläubig sein, was da ist. Ich möchte ermutiger sein heute Morgen für diejenigen, die da persönlich vielleicht in einer schwierigen Lebensphase gerade sind. Das geistliche Auge, das sieht mehr, das sieht über das, was wir im Moment sehen, hinaus. Und das braucht es immer wieder. Die Zukunft gehört nicht dieser Welt, die Zukunft, die gehört dem Reich Gottes. Die dritte Parallele, die ist in den Versen 8 und 9, die ich gelesen habe, eher beschrieben. Da ist Josia mittlerweile 26 Jahre alt und er ist weiter gereift. Und jetzt, ihr Lieben, kümmert er sich um die Renovierung des Tempels. Das ist ihm ein Anliegen. Das, was damals eben mit Gott verbunden worden ist, das war der zentrale Ort des Tempels. Um diese Geschichte kümmert er sich. Wir würden heute sagen, eher das Reich Gottes. Er kümmert sich um die Renovierung des Tempels. Die äußere Bausubstanz ist ihm wichtig, dass die wiederhergestellt wird. Bei Martin Luther war es eher der Bau des Reiches Gottes nach innen. Er verschafft dem normalen Bürger Zugang zur Bibel, indem er sie übersetzt hat. Er predigt, er unterrichtet, er prägt die Gesellschaft. Ich habe es vorhin gesagt, keiner weiß, was aus unserem Land geworden wäre ohne Martin Luther. Auch heute ist das noch so, dass sich junge Leute um die Ausbreitung des Reiches Gottes kümmern und dass ihnen das ein Anliegen ist. Aktuell gibt es für bibeltreue Ausbildungsstätten einen richtigen Run. Viele junge Leute lassen sich ausbilden, wollen theologische Grundlagen lernen und erfassen, um dann im Reich Gottes auch mitarbeiten zu können und mitarbeiten zu wollen. Es gibt Seminare für Laien, die man nebenberuflich besuchen kann. Das ETG-Kolleg heißt das so, das da angeboten ist. Das wäre eine gute Möglichkeit, sich selber da mit einzubringen. Letztendlich Josia nachzueifern und das Reich Gottes im Blick zu haben und das Reich Gottes mit aufzubauen, Bekanntes zu vertiefen, das man schon weiß, oder auch geistlich weiter zuzulegen, hinzuzulernen. Und ich stelle einfach heute Morgen mal die Frage an uns, an die zu Hause zuschauen und auch die wir heute Morgen hier sind. Bist du beteiligt am Ausbau von Gottes Reich? Bist du da mitbeteiligt auf die eine oder auf die andere Weise? Vielleicht ganz praktisch oder auch in der Kinderarbeit, wenn es um lehrhafte Dinge geht. Jugend, Senioren. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. In Gremien kann man mitarbeiten und dadurch auch das Reich Gottes sehr gut mitgestalten. Wir suchen als evangelischer Missionsdienst, ja ein Teil von unserem Gemeindeverband, einen neuen Kassier. Vielleicht ist heute Morgen jemand da, der entsprechende Fähigkeiten da besitzt, gerne mit Zahlen auch umgeht. Das wäre eine wunderbare Sache, sich auch da einzubringen im Reich Gottes. Kann man von zu Hause aus machen. Gibt gute Programme, die einem da gut dabei unterstützen. Also, mit 26 ist ihm das ein Anliegen und er gibt Anordnungen, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass der Tempel renoviert wird. Eine vierte Parallele, das passt zu den Versen 14 bis 19. Beim Ausschütten der großen Spendenkiste, die es da gegeben hat, wo man etwas für die Renovierung des Tempels, wenn man in den Tempel gegangen ist, einlegen konnte, beim Ausschütten dieser großen Spendenkiste, da stoßen sie auf das Buch des Gesetzes. Ich habe mich gefragt, jetzt erst? Was haben die vorher gemacht? Was war eigentlich ihre Grundlage? Aber die Bibel lässt das hier an dieser Stelle offen. Aber die Reaktion darauf, als Josia hört, was da in diesem Buch steht, da zerreißt er seine Kleider als Zeichen der Ergriffenheit. Es muss wie ein Film vor seinen eigenen Augen abgelaufen sein. Vorbeigelebt. Wir haben vorbeigelebt an dem, was Gottes Wort eigentlich sagt. Wir sind abgewichen von dem, was hier in Gottes Wort steht. Wir haben Schuld auf uns geladen. Und das hat ihn so tief ergriffen, dass er seine Kleider zerreißt als Ausdruck, als öffentlicher Ausdruck. Auch bei Martin Luther kennen wir diese tiefe Ergriffenheit, die ihn erfasst hat, als er die wunderbare Gnade entdeckt hat und was das für ihn und überhaupt für uns Menschen bedeutet. Ihr Lieben, wenn Erneuerung nicht nur ein laues Lüftchen auslösen soll, dann braucht es Gottes Wort als Grundlage. Erweckungen, wo immer sie geschehen sind auf dieser Welt, auf diesem Globus, Erweckungen waren in aller Regel wortverbunden. Weil Gottes Wort zu Menschen gesprochen hat, deshalb hat das bei ihnen Auswirkungen gehabt. Und sie sind in die Öffentlichkeit gegangen und haben andere Menschen eingeladen. John Wycliffe in England, ja, war ein Reformator, der aufgrund von Gottes Wort aktiv geworden ist. John Wesley, der Gründer der Methodistenbewegung, genau das gleiche. Zinzendorf in Deutschland und. Männer, die Gottes Wort gepredigt haben und die selbst von Gottes Wort geprägt worden sind. Es waren keine Schneckenhaustheologen, die sich bloß um sich selber gekümmert haben, sondern die sind an die Öffentlichkeit gegangen. Das passt zu dem, was gestern Thema war bei der Leiterkonferenz und was wir eigentlich auch möchten. Ja, nicht nur hier im kleinen Kreis, sondern dass wir hinausgehen möchten, weil die gute Botschaft muss unter die Menschen kommen. Schuld kann vergeben werden. Das ruhelose Herz, das darf die Heimat finden. Der Geist Gottes bewirkt Gewissheit des Heils, wie das bei Martin Luther dann auch gewesen ist. Erneuerung von innen, neues Denken und dann auch neues Handeln. Matthias Claudius hat einmal gesagt, die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, wir müssen uns nach ihr richten. Ich denke, das ist eine tiefe Wahrheit. Gottes Wort, das ist die Grundlage für alles, was wir tun in der Gemeinde und in unserem persönlichen Leben. Aus Liebe zur Wahrheit. Und dann noch abschließend die Verse, das, was in Vers 30 bis 32 beschrieben ist, wo Josia andere mit hinaufnimmt in den Tempel. Menschen, die Gott erlebt haben, die treten normalerweise aus dem Halbschatten heraus. Und bei Josia war das auch so. Er macht das Erlebte öffentlich, er nimmt andere Menschen mit, jung und alt, und er lässt sie, konfrontiert sie mit dem Wort Gottes. Sie hören auf das, was im Wort Gottes steht, und sie legen ein Versprechen ab. Sie machen sich neu fest. Das ist Reformation im besten Sinn des Wortes, nämlich wieder zurück, andere mitzunehmen. So wie das bei Martin Luther auch gewesen ist. Da hat er eine große Lawine ausgelöst mit Wirkungen bis in die heutige Zeit hinein. Es ist faszinierend, wenn was passiert, wenn Menschen sich von Gott gebrauchen lassen. Und dieser König, der als 8-jähriger Knabe da angefangen hat, den gebraucht Gott in wunderbarer Weise, andere mitzunehmen in seinen jungen Jahren. Der Reformationstag, den wir heute feiern, das wäre eine gute Möglichkeit, diesen Bund mit dem Herrn zu erneuern. Vielleicht gerade jetzt an deinem Platz, ja, ich möchte das. Ich möchte wieder neu und ganz bewusst diesem Herrn dienen und ihm nachfolgen und mich ihm zur Verfügung stellen. Was immer er dann auch möchte, dass in deinem Leben passieren kann. Innerliche Erneuerung oder überhaupt in diesen Bund einzutreten, das erste Mal vielleicht, weil man es erkannt hat und weiß, dass man das braucht. Es ist unsere Aufgabe, als Gemeinde und auch als Einzelne andere mitzunehmen, so wie Josia das auch gemacht hat, mit hinaufzunehmen, in den Tempel damals mit hineinzunehmen, in das Reich Gottes mit hineinzunehmen, in ein Leben des Glaubens an den lebendigen Gott. Ich schließe mit dem, was Martin Luther gesagt hat und was er tief erkannt hat. Allein Jesus, allein das Wort, allein die Gnade und allein der Glaube. Amen und Gott segne euch. Wir wollen noch beten und lasst uns dazu aufstehen, wo es möglich ist. Ja, Vater im Himmel, vielen Dank für dein wunderbares Wort, für das, was du tust, gerade dann, wenn wir meinen, dass alles schwierig ist und dass die Gläubigen nur noch ganz wenige sind. Da können wir immer wieder sehen, dass du im Hintergrund wirkst, dass du deine Leute berufst, Männer und Frauen, jung und alt, um das Reich Gottes zu bauen, um zu reformieren, um Neues zu beginnen. Und ich möchte dich bitten, Herr, für alle, die in so einer Reformationsarbeit drinstehen, vielleicht in einer neu gegründeten Gemeinde, in einem neu gegründeten Missionswerk, in einem neu begonnenen Hauskreis und so viele verschiedene Dinge, dass du ihnen Mut gibst, dass du ihnen deine Kraft schenkst, dass sie sich halten an dem, was uns in deinem Wort geschrieben steht, und dass sie aus dieser Kraft heraus dann auch handeln und vorwärts gehen können. Und das wollen wir auch für uns erbeten. Herr, lass uns Gemeinde, lass uns Ort sein, an dem Menschen dir begegnen, dass wir Verkündiger der wunderbaren Gnade sind. Nicht auf uns kommt es an, sondern auf deine Gnade, die durch dich, Herr Jesus, in diese Welt gekommen ist. Und wer dir vertraut, wer sich dir anvertraut, der darf durch Gnade gerecht werden, einverleibt werden in die große Familie des lebendigen Gottes. Ich möchte dich bitten, dass du ja mit uns hineinkommst in die neue Woche, was immer auch auf uns wartet. Lass uns deine Boten sein, Verkündiger dieser wunderbaren, guten Botschaft. Wer glaubt, der wird leben. Amen.